NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Regina Mädler und unter anderem diesen Themen. Es kommt Bewegung in die Regierungsbildung. Die SPD gibt ihr kategorisches Nein auf und will die Mitglieder entscheiden lassen. Ein Befreiungsschlag für die SPD, so heißt es in unserem Kommentar. Wie handlungsfähig ist Deutschland? Das wurde Kanzlerin Merkel heute in Brüssel gefragt beim EU-Gipfel zur östlichen Partnerschaft. Die Lufthansa steht im Visier des Bundeskartellamts. Es gab Beschwerden über die Ticketpreise. Und wir berichten über eine umstrittene Gerichtsentscheidung in Nordrhein-Westfalen. Der Hambacher Wald muss dem Braunkohletagebau weichen. Wir beginnen das Echo des Tages aber mit dem verheerenden Anschlag in Ägypten. Nach den aktuellen Meldungen sind heute mindestens 235 Menschen getötet worden, als Attentäter eine Moschee im Norden der Sinai-Halbinsel angriffen. Die meisten Opfer hatten sich in dem Gebäude zum Freitagsgebet versammelt. Anne Almeling berichtet aus Kairo.
Der Teppich der Moschee ist voller Blutflecken. Überall liegen Körper in Decken und Kleidungsstücke gehüllt. Die Fotos, die kurz nach dem Anschlag in der Nähe der ägyptischen Provinzhauptstadt El Arish in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen ein Bild des Grauens. Menschen versuchen, den Verletzten zu helfen, transportieren sie in Krankenwagen und auf offenen Autoladeflächen weg vom Anschlagsort. Zahlreiche Gläubige hatten sich in der Al-Rawda-Moschee zum Freitagsgebet versammelt, als schwer bewaffnete Angreifer mindestens einen Sprengsatz zünden und das Feuer eröffnen. Weit mehr als 200 Tote, mehr als 100 weitere Menschen verletzt. Schnell ist klar, bei dem Anschlag handelt es sich um einen der schwersten in der Geschichte Ägyptens. Khaled Okasha vom Nationalen Rat für Terrorbekämpfung zeigt sich entsetzt. Tatsächlich ist es diesmal so brutal und schrecklich, weil auf einfache Zivilisten gezielt wurde. Diese Gegend wird in der Regel nicht von den Sicherheitsbehörden gesichert, weil sie zu den ländlichen Gebieten zählt. Die Menschen hier kennen sich. Die Terroristen wollten ein ganz deutliches Signal an die Sicherheitskräfte und an die Öffentlichkeit im Nord-Sinai schicken, dass sie noch da sind. Seit der Entmachtung von Präsident Mohamed Morsi vor 4 Jahren kommt es im Sinai immer wieder zu Anschlägen islamistischer Gruppierungen. Bislang hatten sie vor allem die Sicherheitskräfte im Visier. Erst im Oktober waren zahlreiche Polizisten getötet worden, als sie sich Gefechte mit islamistischen Kämpfern lieferten. Polizei und Militär gehen im Norden der Halbinsel massiv gegen mutmaßliche Terroristen vor. Auch die Bevölkerung sei gegen die Extremisten, sagt der ägyptische Terrorismusexperte Ahmed Ban. Dieses Dorf hat sich geweigert, mit diesen Gruppen umzugehen, zusammenzuarbeiten und logistische Hilfen anzubieten. Von den Bürgern hat sich keiner den extremen Gruppen angeschlossen. Die Bevölkerung in diesem Dorf hat sich eindeutig auf die Seite des Staates gestellt, was ihnen diesen verzweifelten Racheakt beschert hat. Welche Extremistengruppe für die Tat verantwortlich ist, ist noch nicht klar. In der jüngeren Vergangenheit hat der Ableger der Terrororganisation Islamischer Staat Anschläge dieser Art verübt. Unter den Gläubigen in der Moschee waren dem arabischen Nachrichtensender Al-Arabiya zufolge Sufis, die der IS als Glaubensabtrünnige betrachtet. Die ägyptische Regierung rief dem staatlichen Fernsehen zufolge eine 3-tägige Staatstrauer aus.
18.34 Uhr ist es, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am späten Sonntagabend sind die Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition in Berlin geplatzt. Seitdem wächst der Druck auf die SPD, sich doch noch irgendwie an einer Regierung zu beteiligen. Zum Beispiel, indem sie eine Minderheitsregierung der Union toleriert oder indem sie doch wieder in eine große Koalition eintritt. Am deutlichsten hatte das Parteichef Schulz ausgeschlossen. Aber nach einem Gespräch gestern bei Bundespräsident Steinmeier und nach einer langen Sitzung der SPD-Spitze gestern Abend hat Schulz sein kategorisches Nein aufgegeben. Daniel Pokraka.
So klang Martin Schulz am Montag.
Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung.
Seitdem ist viel passiert. Empörung in der Bundestagsfraktion, ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten, eine nächtliche Krisensitzung der SPD-Spitze. Insgesamt mächtig Druck auf die SPD und Schulz. Deshalb klang der Parteichef heute so.
In den vergangenen Tagen, meine Damen und Herren, haben mich viele besorgte Fragen und Anrufe unserer europäischen Freunde erreicht. Ich habe Ihnen allen versichert, die SPD ist sich ihrer Verantwortung für Deutschland, aber in besonderer Weise auch ihrer Verantwortung für Europa sehr wohl bewusst.
Schulz und die SPD sind bereit, doch mit der Union zu sprechen. Bundespräsident Steinmeier hat Schulz, CDU-Chefin Merkel und den CSU-Vorsitzenden Seehofer zu einem Gespräch eingeladen. Nächste Woche am Donnerstagabend. Schulz wird hingehen. Das strikte Nein der SPD zu einer großen Koalition ist Geschichte. Schulz und andere aus der Parteispitze bemühten sich heute, diesen Schritt so wenig wie möglich wie ein Einknicken aussehen zu lassen. Der Tenor, ja, wir reden, aber über alle Optionen. Eine große Koalition, alle möglichen Minderheitsregierungen und auch über Neuwahlen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil.
Das wird ein schwieriger Prozess werden. Der wird auch nicht kurzfristig abgeschlossen sein. Wenn ich das mal sagen darf, Jamaika hat 8 Wochen lang rumverhandelt, ohne dass irgendetwas rausgekommen ist. Da darf man jetzt von der SPD auch keine kurzfristigen Schnellschüsse erwarten. Und was am Ende rauskommt, ist derzeit offen. Aber natürlich können wir nicht sagen, wir reden nicht. Natürlich reden wir.
Aber nur unverbindlich. Denn vor 4 Jahren hat der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel einen Standard gesetzt, den die Partei nicht mehr zu unterschreiten bereit ist. Gabriel setzte damals eine Mitgliederbefragung an und holte sich so die Erlaubnis der SPD-Basis für die Große Koalition. Drunter macht's auch Martin Schulz nicht.
Sollten die Gespräche dazu führen, dass wir uns in welcher Form und welcher Konstellation auch immer an einer Regierungsbildung beteiligen, werden die Mitglieder unserer Partei darüber abstimmen.
Bleibt die Frage, wie sicher Schulz nach der Wahlniederlage und dem Hin und Her der zurückliegenden Tage noch im Sattel sitzt. In 2 Wochen ist SPD-Parteitag, Schulz steht zur Wiederwahl und natürlich hat es zwischen dem Debakel bei der Bundestagswahl und heute Diskussionen gegeben, ob Schulz noch der Richtige ist. Aber niemand anders in der SPD-Führung scheint große Lust auf den Chefposten zu haben und niemand fordert Schulz öffentlich zum Rückzug auf. Im Gegenteil. Niedersachsens Ministerpräsident Weil gab ihm heute so etwas wie eine Jobgarantie. Schulz sei die Nummer 1 und bleibe es auch nach dem Parteitag. SPD-Vize Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, formulierte es so.
Ich war 2 Tage in Polen zum Antrittsbesuch, komme nach Berlin, sitze stundenlang bei Pizza und Bier mit der Parteispitze und wir überlegen, wie wir diesen Scherbenhaufen von Merkel und Co. zusammenbekommen. Und dann wird parallel berichtet, wir wollen unseren Parteivorsitzenden stürzen, daran ist nichts dran und ich würde wirklich gut finden, wenn diese Republik sich jetzt mal beruhigt und wenn alle sachlich und vernünftig miteinander Gespräche führen.
Soweit SPD-Vize Schwesig zur Situation in der SPD und zur Frage, wer jetzt eine neue Regierung bildet. Vor allem Parteichef Schulz stand in den letzten Tagen gewaltig unter Druck, denn er hatte ja eine große Koalition schon am Wahlabend kategorisch ausgeschlossen. Druck kam wohl auch von Bundespräsident Steinmeier, als er Schulz gestern im Schloss Bellevue empfing. Einzelheiten aus dem Gespräch wurden nicht bekannt. Aber heute kündigte Steinmeier an, dass er für den kommenden Donnerstag die Chefs von CDU und CSU, Merkel und Seehofer sowie SPD-Chef Schulz ins Schloss Bellevue eingeladen hat. Jörg Seisselberg kommentiert Steinmeiers Krisenmanagement und die Lage der SPD.
Nach dem Zaudern und den turbulenten internen Debatten der vergangenen Tage ist es ein Befreiungsschlag. Die SPD streicht vorerst das Wort Neuwahlen aus ihrem Repertoire, kommt aus ihrer Schmollecke und zeigt sich offen. Offen dafür, mitzuarbeiten an einer Lösung, die einen Ausweg bietet aus der Situation, in die die schiffbrüchigen Jamaikaner das Land gebracht haben. Dem Bundespräsidenten sei dafür Dank. Mit einem klaren Nein zu Neuwahlen hat Frank-Walter Steinmeier seine ehemalige Partei durchaus unsanft auf den richtigen Weg gedrängt. Es ist bemerkenswert, wie der Bundespräsident, der in den ersten 8 Monaten seiner Amtszeit eher blass geblieben ist, zurzeit entschlossen die Zügel in die Hand nimmt und das Land durch eine bislang nicht gekannte politische Krise führt. Es passt perfekt, dass in Schloss Bellevue ein erfahrener Krisenmanager sitzt. Anders als viele Parteipolitiker, und hier geht der Blick vor allem Richtung SPD-Spitze, hat Steinmeier sehr schnell verstanden, dass es ein Schaden für die Demokratie wäre, die Wähler gleich wieder zur Abstimmung zu rufen. Die Wähler haben gewählt, jetzt ist es Aufgabe der Politiker, aus diesem Wahlergebnis etwas Vernünftiges zu machen. Demokratie heißt nicht, den Wähler so lange wählen zu lassen, bis einem das Ergebnis passt. In einer parlamentarischen Demokratie haben die Parteien die Aufgabe, auch aus einem für sie schwierigen Ergebnis etwas Vernünftiges zu machen. Da die Chefs der beiden größten Parteien bislang nicht auf die Idee gekommen sind, von sich aus miteinander zu reden, bringt der Bundespräsident sie jetzt dann an den Tisch. Die Rolle, die das Grundgesetz dem deutschen Staatsoberhaupt bei einer schwierigen Regierungsbildung zuschreibt, ist halt ein bisschen die eines Erziehungsbeauftragten. Steinmeier füllt sie derzeit vorzüglich aus. Auch die bislang widerstrebende SPD folgt jetzt den Vorgaben des Bundespräsidenten. Wobei man der Ehrlichkeit halber festhalten muss, das Bekenntnis der SPD erst zur Opposition und dann zu möglichen Neuwahlen war nicht notorisches Querulantentum. Die krachende Niederlage am 24. September war alles andere als ein Ruf nach einer weiteren Regierungsbeteiligung der SPD. Nachdem die anderen aber Schiffbruch erlitten haben, heißt es nun, Verantwortung zu übernehmen, und da kann sich die SPD nicht in die Büsche schlagen. Martin Schulz hat dies erst nicht erkannt und seiner Partei damit unangenehme Tage beschert. Die 8-stündige Nachtsitzung der Parteiführung aber, die offensichtlich klar und heftig und reinigend gewesen ist, hat Martin Schulz politisch überlebt. So ungeschickt er sich in den vergangenen Tagen auch verhalten hat, erneut ist klar geworden, dass es aktuell keine Alternative gibt zu dem Mann, der seiner Partei die größte Wahlniederlage beschert hat. Wenn es ernsthafte Konkurrenten gäbe, wären sie in den turbulenten letzten Tagen aus der Deckung gekommen. Aber Andrea Nahles und Olaf Scholz haben erneut darauf verzichtet. Daher, auch wenn Schulz Defizite immer deutlicher werden, die SPD macht vorerst weiter mit ihm. Und, Ironie der Geschichte, vielleicht wird er gerade jetzt an der Spitze der Partei gebraucht. Denn keiner hat einen so guten Draht zur sozialdemokratischen Basis wie Martin Schulz. Kein anderer in der SPD könnte daher die Mitglieder so gut wie Schulz überzeugen. Zum Beispiel davon, dass es doch nochmal notwendig ist, in eine große Koalition einzusteigen.
Ein Kommentar von Jörg Seißeberg zur Lage der SPD und zum Einlenken ihres Vorsitzenden Schulz. Bundeskanzlerin Merkel hat die neuesten Entwicklungen in Berlin aus der Ferne mitbekommen. Sie war mittags schon bei der EU in Brüssel. Vertreter der Europäischen Union haben mit der Ukraine und 5 anderen ehemaligen Sowjetrepubliken über eine Annäherung gesprochen. Kai Küstner berichtet aus Brüssel über die Ergebnisse des EU-Gipfels zur Ostpartnerschaft und über die Frage, die Merkel heute wohl oft gestellt wurde: Ist die Bundesregierung eigentlich handlungsfähig?
Bloß nicht die Probleme daheim auf die europäische Bühne tragen. Getreu diesem Motto trat die Kanzlerin zu Gipfelbeginn mit einem Lächeln auf den Lippen an die wartenden Mikrofone heran, ohne auch nur ein Wörtchen über die Krise zu Hause zu verlieren. Nach Gipfelende allerdings sprach sie die dann doch an.
Natürlich bin ich am Rande hier von meinen Kollegen aus dem Europäischen Rat auch gefragt worden, wie ist das nun mit Deutschland?
Berichtete Merkel und überbrachte als Antwort genau die Botschaft, die sie auch schon durch ihre pure Anwesenheit bei dem Gipfeltreffen zu vermitteln suchte und die da lauten soll: Deutschland ist voll handlungsfähig.
Ich konnte Ihnen sagen, dass wir als geschäftsführende Bundesregierung natürlich unseren europäischen Verpflichtungen voll nachkommen, dass wir uns auch aktiv einbringen.
So die Erläuterungen der Kanzlerin ihren EU-Kollegen gegenüber. Dabei ist aber auch klar, selbst wenn Merkel in den kommenden Wochen noch öfter an Gipfeltreffen mit ihren EU-Partnern teilnimmt und dort durchaus Beschlüsse getroffen werden, die ganz großen Reformvorhaben in Sachen Eurozone oder Asylrecht etwa, wird eine lediglich geschäftsführende Kanzlerin nicht angehen können, weshalb die europäischen Nachbarn auch so besorgt sind.
Ganz Europa schaut nach Deutschland und wir haben die Erwartungshaltung, dass es natürlich rasche Einigung geben sollte.
Sagt noch Kanzler Christian Kern aus dem Nachbarland Österreich und nennt Deutschland eines der ganz wichtigen Führungsländer. Nichts wünschen sich die EU-Partner mehr als Tempo. Die Furcht vor einer zu langen Phase der Lähmung Europas ist groß, auch wenn Merkel befand, ihre beruhigenden Worte hätten gewirkt.
Und das ist allerseits mit gutem Nicken aufgenommen worden.
Ein bisschen Berlin hatte die Kanzlerin also doch nach Brüssel mitgebracht, auch wenn sich das eigentliche Gipfelthema um die 6 Länder der östlichen Nachbarschaft drehte. Hier steckt die EU in einer Zwickmühle, aus der es derzeit kein Entrinnen gibt. Zum einen will sie vermeiden, dass aus der in Ländern wie der Ukraine immer noch vorherrschenden EU-Begeisterung eines Tages eine enttäuschte Liebe wird. Zum anderen kann und will sie der Ukraine oder auch Georgien derzeit nicht versprechen, dass die eines Tages EU-Mitglieder werden können, was die zweifelsohne wünschen. Dies ist kein Erweiterungsgipfel und auch kein Beitrittsgipfel. Wir vertiefen die Beziehungen zu unseren wichtigen Nachbarn.
Important neighbors,
stellte EU-Kommissionschef Juncker in Brüssel klar. Mehr Nähe ja, Aussicht auf Beitritt nein. So lässt sich denn auch die Botschaft der Gipfelabschlusserklärung für alle 6 Partner zusammenfassen. Dass sich etwa der ukrainische Präsident Poroschenko mehr gewünscht hatte, daran gibt es keinen Zweifel. Noch am Tag des Gipfels selbst wurde daher, wie aus EU-Kreisen verlautet, um das Papier gerungen, was eher ungewöhnlich ist. Dass alles, was die EU im Umgang mit den Ex-Sowjetstaaten unternimmt oder unterlässt, in Russland ganz genau beäugt wird, ist dabei klar. Die beiden sind nun mal leider Rivalen, befand der weißrussische Außenminister in Brüssel und lieferte damit auch gleich die Erklärung dafür, warum die Partnerschaft der EU mit allen 6 Ländern mehr oder weniger kompliziert ist und bleiben wird.
Ein Bericht von Kai Küstner aus Brüssel. Noch gehört ja auch das Vereinigte Königreich zur Europäischen Union und deshalb wurde der EU-Gipfel zu Gesprächen in Sachen Brexit genutzt. Die 27 EU-Länder fordern von der britischen Regierung bis zum 4. Dezember konkrete Vorschläge. Dann trifft sich Premierministerin May mit Kommissionspräsident Juncker. Der gab sich heute vorsichtig optimistisch in Sachen Brexit.
Ja, es gibt Bewegung,
sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und meint damit die Brexit-Verhandlungen, die seit Monaten festgefahren sind. Die britische Premierministerin Theresa May hat offenbar signalisiert, dass sie der EU bei der Abschlussrechnung entgegenkommen will. Britische Medien berichten, dass die Regierung in London ihr bisheriges Angebot auf etwa 40 Milliarden Euro verdoppeln könnte. Das wäre immerhin eine Annäherung an die rund 60 Milliarden Euro, die die EU bislang von Großbritannien fordert. Allerdings wollen die Briten nur dann Zugeständnisse machen, wenn sie etwas dafür von der EU bekommen, zum Beispiel die Garantie für ein künftiges Handelsabkommen. Die EU und Großbritannien müssen nun gemeinsam den nächsten Schritt gehen, forderte Theresa May.
But what I'm clear about is that we must step forward together. This is for both the UK and the European Union to move on to the next stage.
May hatte am Nachmittag am Rande des EU-Gipfels mit den Ländern der östlichen Partnerschaft EU-Ratspräsident Donald Tusk getroffen, um die Verhandlungen über ein künftiges Handelsabkommen voranzutreiben. Ein Wunderpunkt aber bleibt die historisch sensible Grenze in Irland zwischen der Republik Irland, die EU-Mitglied bleiben wird, und dem künftigen Nicht-EU-Staat Nordirland. Wir werden nicht zulassen, dass auf der irischen Insel wieder eine undurchlässige Grenze entsteht, sagte der irische Außenminister Simon Conveney mit Nachdruck.
We are not going to allow a border to re-emerge on the island of Ireland.
Irland fordert eindeutige Zusagen von der britischen Regierung. Und zwar schriftlich. Sollte es keine Klarheit darüber geben, wie eine harte Grenze auf der irischen Insel verhindert werden kann, dann können wir nicht zustimmen, dass die Brexit-Verhandlungen in eine neue, zweite Phase starten, so der irische Außenminister.
If progress isn't made in terms of more clarity, how these issues can be resolved in a way that prevents a hard border on the island of Ireland, well then we cannot move on to phase two.
Zum Grenzfall in Irland äußerte sich Theresa May heute nicht. Sie drehte sich auf dem Absatz um, während Journalisten ihr Fragen dazu hinterherriefen. Die Brexit-Verhandlungen, sie sind derzeit in einer heißen Phase, meint Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. In Brüssel wird gemunkelt, dass Theresa May Anfang Dezember ein neues Angebot auf den Tisch legen wird.
Ich sehe Frau May am 4. Dezember, die eigentliche Schlussphase beginnt am 4. Dezember,
sagte Kommissionschef Juncker. Mitte Dezember wird es dann wichtig. Beim Weihnachtsgipfel in Brüssel, dem letzten EU-Gipfel in diesem Jahr, sollen die Staats- und Regierungschefs entscheiden, ob es genug Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen gibt. Nur wenn die Altlasten ausreichend entsorgt sind, sollen neue Projekte angefasst werden. Darunter das künftige Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien, an dem beide Interesse haben und von dem beide profitieren würden.
Das war ein Bericht von Karin Bentsch aus Brüssel. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info, WDR 5, 7:12 ist es. Im Zentrum Londons hat es nach Polizeiangaben vor knapp einer Stunde einen schweren Zwischenfall in der Einkaufsmeile Oxford Street gegeben. Die Polizei löste einen Großeinsatz aus. Was bisher bekannt ist, fasst Thomas Spickhofen zusammen.
Einer der beliebtesten U-Bahnhöfe in London ist am frühen Abend evakuiert worden. Nach Angaben der Polizei wurde die Station Oxford Circus vorübergehend geschlossen, ebenso die benachbarte Station an der Bond Street. Die Polizei erklärte, gegen 5:20 Ortszeit, das ist 5:20 in Deutschland, habe sie mehrere Berichte über Schüsse in der Oxford Street und in der dortigen U-Bahn-Station erhalten. Sie habe dies wie einen terroristischen Vorfall behandelt und bewaffnete und unbewaffnete Kräfte vor Ort geschickt. Sicherheitskräfte forderten die Menschen auf, die Umgebung zu meiden. Wer sich auf der Straße befinde, solle sich in Gebäude begeben. Einem Augenzeugenbericht zufolge rannten zahlreiche Menschen in Panik davon. Eine Bestätigung dafür, dass tatsächlich Schüsse gefallen sind, gibt es bislang allerdings nicht. Die Oxford Street gilt als die Einkaufsstraße in London. Hier befinden sich mehr als 300 Geschäfte. Gerade am heutigen sogenannten Black Friday wurden besonders viele Besucher erwartet. An der Station Oxford Circus laufen außerdem zwei wichtige U-Bahn-Linien der britischen Hauptstadt zusammen.
3 Tage nach dem Rücktritt von Simbabwes langjährigen Präsidenten Mugabe ist heute sein Nachfolger vereidigt worden, Emmerson Mnangagwa. Der 75-Jährige gehört seit Jahrzehnten zur politischen Elite des südostafrikanischen Landes. Bis vor kurzem war er Vizepräsident. Mit seiner Absetzung Anfang November begann der Umsturz in Simbabwe. Jan-Philipp Schlüter berichtet über den Tag heute in der Hauptstadt Harare.
Hi, Emerson Dambudzo Mnangagwa.
Volle Ränge im Nationalstadion von Harare. Vor fast 60.000 Zuschauern spricht Simbabwes neuer Präsident Emmerson Mnangagwa seinen Amtseid.
So help me God.
Er tritt die Nachfolge von Robert Mugabe an, der das Land 37 Jahre lang beherrscht hatte, 30 davon als Präsident. Damit hat Mnangagwa einen lange währenden Machtkampf in der Regierungspartei ZANU-PF für sich entschieden. Vor knapp 3 Wochen war der 75-Jährige von Mugabe als Vizepräsident entlassen worden. Vermutlich um Platz für dessen Frau zu machen, First Lady Grace Mugabe. Mnangagwa hat aber beste Beziehungen zum Militär. Prompt hat die Armee letzte Woche die Macht im Land übernommen und Mugabe unter Hausarrest gestellt. Am Dienstag ist Mugabe dann zurückgetreten und so einem Amtsenthebungsverfahren im Parlament zuvorgekommen. Der neue Präsident Mnangagwa ist erst am Mittwochabend aus dem Exil nach Simbabwe zurückgekehrt. Er hatte das Land nach seinem Rauswurf aus Angst um seine Sicherheit verlassen. Mnangagwa hat den Simbabwern eine neue Demokratie versprochen und mehr Arbeitsplätze. Wir wollen unsere Wirtschaft stärken, wir wollen Frieden, wir wollen Jobs, Jobs, Jobs.
Jobs.
Emmerson Mnangagwa war über Jahrzehnte ein enger Weggefährte Mugabes, gilt als sein Mann fürs Grobe. Der 75-Jährige hat den Ruf, ein skrupelloser Hardliner zu sein, der nicht viel auf Bürgerrechte gibt. Aber auch ein brillanter Stratege. In Harare haben heute Bürgerrechtsgruppen gewarnt, unter Mnangagwa werde sich nichts ändern, man brauche ein völlig neues System. Für viele Simbabwer ist er dennoch ein Hoffnungsträger, auch wenn er so lange ein so wichtiger Teil des Mugabe-Regimes war. Nach dem Motto, alles ist besser als Mugabe. Die meisten von uns sind gut ausgebildet, aber seit 20 Jahren ohne richtige Arbeit. Es ist ein ewiger Kampf ums Überleben. Wenn Mnangagwa jetzt sagt, dass ihm Leute versprochen haben, in Simbabwe zu investieren, dann ist das großartig für uns. Wir sind einfach froh, dass es bald mehr Jobs geben wird.
Ein Bericht über die Lage in Simbabwe von Jan-Philipp Schlüter. Seit Ende Oktober ist Fliegen für viele Menschen innerhalb Deutschlands teurer geworden, seit der Pleite von Air Berlin. Jeden Tag fehlen angeblich zehntausende Plätze im Flugverkehr und das nutzt momentan der Lufthansa, die viele Flüge deutlich teurer anbietet. Das Bundeskartellamt will die Preisexplosion jetzt unter die Lupe nehmen. Jochen Hilgers berichtet.
Zunächst hat das Bundeskartellamt von der Lufthansa Daten über ihre Preisfindung angefordert. Ein förmliches Verfahren wurde nicht eingeleitet, so die Behörde. In Frage käme aber ein Preismissbrauchsverfahren. Das hatte das Bundeskartellamt zuletzt bei Wasserversorgern durchgeführt. Es hat das gute Recht eines Unternehmens, Geld zu verdienen, sagte Behördensprecher Kai Weidner. Allerdings müsse der Missbrauch der Marktmacht ausgeschlossen werden. Mehrere Verbraucherschützer hatten sich an die Bonner Wettbewerbsbehörde gewandt. Sie wollen festgestellt haben, dass die Preise vor allem im innerdeutschen Verkehr um rund 30% angestiegen seien. Die Lufthansa bestreitet dies. Seit dem Wegfall von Air Berlin-Flügen ist die Lufthansa mit den Töchtern German und Eurowings auf manchen Verbindungen Monopolist. Nach Branchenangaben fehlen jeden Tag 60.000 Plätze im Flugverkehr.
In Bonn-Bad Godesberg hat heute die Herbstvollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken begonnen. Das ZDK ist das höchste Gremium der katholischen Laien in Deutschland. Zu Beginn der Sitzung wurde eine neue Spitze gewählt, unter anderem Thomas Sternberg. Er bleibt für weitere 4 Jahre Präsident des ZDK. Bei der inhaltlichen Diskussion ging es dann um die aktuelle Politik in Berlin, speziell um die schwierige Regierungsbildung. Henning Hubert mit Einzelheiten.
Der traditionell sogenannte Bericht zur Lage, das ist die aktuelle Einschätzung der deutschen Politik durch das ZDK. Da wendet sich der Präsident gegen eine Neuwahl des Bundestags. Thomas Sternbergs Analyse.
Ich bin sicher, große Koalitionen stärken die Ränder, aber umgekehrt stimmt leider auch, zwingen starke Ränder zu großen Koalitionen.
Er fordert von den Parteien in Berlin eine entschiedenere Sozialpolitik, jedenfalls mehr als in den Wochen der Sondierungen zu hören war. Außerdem will Thomas Sternberg die Wiedereinführung des Familiennachzugs für subsidiär schutzberechtigte Flüchtlinge. Die Trennung von Ehepaaren und Familien auf lange Dauer sei aus christlicher und menschenrechtlicher Perspektive nicht hinnehmbar. Allerdings sieht Sternberg auch die Position von Kommunen, sieht Wohnraummangel und prekäre Lebenslagen in der Bevölkerung und warnt vor diesem Hintergrund.
Darum warne ich davor, in den Debatten als Kirchen eine Position einzunehmen, von der wir zwar überzeugt sind, aber wenn wir sie zu kompromisslos und zu scharf vertreten, vielleicht doch von einem zu hohen moralischen Ross herab verkünden.
Dafür gab es in der Aussprache sowohl Lob als auch Kritik. Etwa die Anmerkung, dass der Familiennachzug keine Frage der Moral sei, sondern der Menschenwürde. Nach 2 Jahren Amtszeit galt Thomas Sternbergs Wiederwahl zum Präsident des katholischen Laiengremiums als Formsache. Es gab auch keine Gegenkandidatur. Der nordrhein-westfälische CDU-Landtagsabgeordnete erhielt 160 von 174 abgegebenen und gültigen Stimmen. Es gab 5 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen. Seine kommende Amtsperiode dauert 4 Jahre. Im Verlauf der Herbstvollversammlung diskutieren die Katholiken ein Papier zur europäischen Asylpolitik. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, ein katholischer Niederländer, formulierte in Bonn diesen Appell für mehr Empathie für das Schicksal von Migranten.
Wenn alle Europäer sich die Mühe leisten würden, nur eine Minute auf diese Art und Weise, wenn es mein Kind wäre, wenn es mein Bruder wäre, dann hätten wir keine Probleme mit der Solidarität, denn unsere Gesellschaft ist Potenzial enorm solidär mit anderen Leuten.
Dafür gibt es viel Applaus aus den Reihen des Laiengremiums. Auch die Ökumene war im Reformationsjubiläumsjahr noch einmal Thema. Sternberg äußerte die Hoffnung, dass auch die Deutsche Bischofskonferenz formal zulässt, was Pfarrer vor Ort schon längst vollziehen, die Teilnahme evangelischer Ehepartner an der Eucharistiefeier. In der Frage der Zulassung des Frauendiakonats gab es vom ZDK-Präsidenten keine Neuigkeiten zu vermelden. Kein Wort auch zur von den Parlamentariern beschlossenen Ehe für alle. Thema für das Zentralkomitee der deutschen Katholiken bleibt aber ein besserer Sonntagsschutz.
Der Hambacher Wald in Nordrhein-Westfalen hat einen uralten Baumbestand. Umweltschützer wollen ihn unbedingt erhalten. Dagegen stehen aber die Pläne des Energiekonzerns RWE, der dort Braunkohle abbauen und den Wald roden will. Heute trafen sich beide Parteien vor Gericht, denn der Bund für Umwelt- und Naturschutz hatte gegen die Rodung geklagt. Aber das Verwaltungsgericht Köln hat die Klage abgewiesen. Der Tagebau darf weitergehen. Stefan Pesch berichtet über das Urteil und den Widerstand dagegen.
Die Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichtes zum Tagebau Hambach war noch nicht einmal eine Stunde alt. Da rief der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland bereits die nächste Instanz an. Beim Oberverwaltungsgericht in Münster ging bereits am Vormittag ein Schreiben des BUND ein.
Wir haben unmittelbar danach dem Urteil einen Antrag auf Erlass einer Zwischenverfügung beim Oberverwaltungsgericht in Münster eingereicht, mit dem wir noch die Rodung verhindern wollen. Der Widerstand geht also weiter.
Doch nach dem heutigen Urteil will RWE die Rodungen im Hambacher Forst fortsetzen und das so schnell wie möglich. Denn die von den Umweltschützern in Zweifel gezogenen Genehmigungsbescheide für den Tagebau seien rechtmäßig, urteilte die 14. Kammer des Kölner Verwaltungsgerichtes. Die Bescheide verstießen nicht gegen umweltbezogene Rechtsvorschriften. Doch wann die Motorsägen wieder zum Einsatz kommen, das lässt der Essener Energiekonzern noch offen. Zunächst freue man sich über das grüne Licht der Kölner Verwaltungsrichter für den Weiterbetrieb des Tagebaus. Denn sowohl der Hauptbetriebsplan als auch der sogenannte Rahmenbetriebsplan für die Zeit zwischen 2020 und 2030 seien juristisch hieb- und stichfest, sagt Guido Steffen von RWE Power.
Wir freuen uns darüber, dass das Verwaltungsgericht Köln die Klage des BUND abgewiesen hat und damit die Rechtmäßigkeit dieser beiden beklagten Genehmigungswerke bestätigt hat.
Im Hambacher Forst ist die Enttäuschung dagegen groß und auch die Bereitschaft, den Wald zu retten. Entlang der Tagebaukante haben sich Braunkohlegegner in den Bäumen verschanzt. Mehr als 20 Baumhäuser haben sie besetzt.
Und ich befürchte jetzt, dass die Sache im Bereich Hambacher Forst eskaliert. Es sind sehr, sehr viele Leute, die emotional mit dem Hambacher Forst dort verbunden sind. Es sind auch immer mehr Leute, mehr Baumhäuser.
Im Wald muss der Widerstand weitergehen. Wir brauchen noch mehr Menschen. Wir brauchen Menschen, die sich klar entgegenstellen. Und zwar mit jedem Mitteln, egal ob mit gewaltfreien Blockaden, mit Sabotage oder auch mit militanter Aktion.
Die für den Bereich des Hambacher Forstes zuständige Polizei Aachen rechnet mit erheblichem Widerstand, sollten die Baumhäuser geräumt werden. Von dem rund 400 Hektar großen Restbestand des Waldes will RWE in den kommenden Wochen rund 70 Hektar roden. Mitarbeiter des Tagebaubetreibers wie auch die Braunkohlegegner im Wald stellen sich auf eine unruhige Zeit ein.
Das war das Echo des Tages am Freitag, den 24. November. Die Sendung können Sie sich auch als Podcast herunterladen. Sie finden sie im Internet auf wdr5.de und ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Regina Mietler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.